Herzlich willkommen bei Sportarchiv. Mein Name ist Tim.
Und meiner ist Stefan.
Und nachdem wir ja letzte Woche den dritten Teil zum langen Weg zur Bundesliga gehört haben und ich leider immer noch etwas gesundheitlich angeschlagen bin, bin ich aber trotzdem heute dran und werde eine Geschichte erzählen. Und heute sprechen wir wieder über Football und zwar über eine Mannschaft, die es nicht mehr gibt und ihren Quarterback. Das sind die Baltimore Colts und John Unitas.
Oh, da freue ich mich, bin sehr gespannt.
Sprechen wir erstmal über das Team, die Colts. Baltimore, das ist eine Hafenstadt im Osten der USA, die liegt so neben Washington und zwischen New York und Philadelphia. Ist so eine mittelgroße Stadt und hatte also immer zwei starke Konkurrenten direkt in ihrer Nähe. Und wie ich bereits in meiner ersten Folge die Geschichte des American Football erzählt habe, wurde im Jahr 1944 in Konkurrenz zur NFL vom Chicagoer Sportjournalisten Arch Ward die AAFC gegründet. Ihm gelang es, Investoren für Franchises in verschiedenen Regionen, aber vor allem im Norden und im Osten der USA zu finden. Und bereits beim zweiten Treffen am 2. September 1944 war mit dem ehemaligen Boxer Gene Tunney ein Vertreter eines möglichen Franchises für Baltimore vertreten. Allerdings musste dieser seine Ambitionen schnell aufgeben. Im Sommer 1945 bewarb sich dann eine neue Investorengruppe für eine Franchise für Baltimore. Es gelang der Gruppe jedoch nicht, für den Ligabeginn im Herbst 1946 einen entsprechenden Stadionpachtvertrag vorzulegen. Und somit wurden zunächst für das Jahr 1946 ein Franchise nach Miami vergeben, zu den Miami Seahawks.
Nee, ernsthaft?
Ja, hatte ich auch noch nie gehört.
Das ist total spannend, habe ich auch noch nie gehört.
Die Saison wurde dann für die Seahawks zum absoluten finanziellen und sportlichen Fiasko. Am Ende der Saison entzog die AAFC deshalb Miami das Franchise wieder.
Oh, das war ein kurzer Spaß.
Ja, es war sehr kurz. Zunächst erhielt am 28.12.46 wieder eine neue Investorengruppe um einen Robert Rodenberg für rund $100.000 den Zuschlag für ein neues Franchise. Gespielt werden sollte in Baltimore im Municipal Stadium und 1947 entschied man sich, den Franchise Baltimore Colts zu nennen. Allerdings war es dann halt so, in den ersten Jahren war es sowohl finanziell als auch sportlich eher schwierig für die Colts. Die Colts waren eines der schlechtesten Teams im Profi-Football. In der ersten Saison gewann man gerade mal zwei Spiele. Das erste und das letzte verlor man 56-0 und 0-42.
Übel.
Ja, richtig übel. Aber die Stadt liebte das Team. Das lag wahrscheinlich daran, dass es das erste Team für Baltimore war, das in einer der vier großen Sportligen spielte. Aber wir werden sehen, die Colts werden immer was Besonderes für Baltimore sein, auch wenn es sie dann später nicht mehr gab.
Vielleicht auch, weil sie, wie du gerade gesagt hast, das erste Major League Team waren, was wirklich auf Dauer da gespielt hat.
Ja, wahrscheinlich. Also trotz der schlechten Ergebnisse fieberte man dann in Baltimore 1949 der anstehenden Entscheidung entgegen, welches Team neben den Cleveland Browns und den San Francisco 49ers von der AFC in die NFL wechseln würde. Entweder Baltimore oder Buffalo. Und tatsächlich am Ende wurde es Baltimore. Es wurde richtig gefeiert in der Stadt, dass man das geschafft hatte, obwohl man ja eigentlich so schlecht war.
Ach guck mal, deswegen sind dann die Buffalo Bills später in der American Football League gelandet.
Das stimmt. Die hatten dann da erstmal kein Franchise. Doch nach einem Jahr in der NFL und im vierten Jahr des Bestehens und nach einem Sieg in den 12 Spielen stellte man erneut den Spielbetrieb ein. In den nächsten zwei Jahren blieb den Sportfans in Baltimore nur die Orioles. Die waren allerdings damals zweitklassig.
Stimmt, die spielten noch nicht in den Major Leagues, sondern die waren, glaube ich, in der International League, also in der zweitklassigen Baseball-Liga.
Genau.
Denn die Gründung kam später erst, da werden wir auch nochmal eine Folge machen, Mitte der 50er Jahre.
Okay. Aber schon 1953 wurden die Colts wieder neu gegründet. Als 1952 die Dallas Texans aus finanziellen Gründen den Spielbetrieb ebenfalls einstellen mussten, wurde ein Platz in der NFL frei. Die Liga suchte deshalb für die Saison 53 einen neuen Eigentümer. Die NFL war bestrebt, wieder ein Team nach Baltimore zu schicken. Der NFL-Commissioner Bert Belk konnte dafür einen Unternehmer namens Carol Rosenblum aus Baltimore gewinnen. Denn, wie das so ist, Bert Bell war der Trainer des ehemaligen Spielers Rosenblum. Also man kannte sich. Okay. Nachdem man in der ersten Saison nur drei Spiele gewann, gelang es zur zweiten Saison, den Trainer Weep Eubank zu verpflichten. Den haben wir auch schon mal gehört.
Bei der Folge ist mich mit, was sag mal, Jets und...
Da auch. Und da haben wir ihn auch schon gehört. Aber er ist auch der Co-Trainer von Paul Brown gewesen, bei den Cleveland Browns.
Auch da, man trifft sich, man sieht sich, man kennt sich.
Genau. Aber der Erfolg kam erst 1956 mit der Verpflichtung eines neuen Quarterbacks, Johnny Unitas. Sprechen wir über Johnny Unitas. Der heißt eigentlich John Constantine Unitas. Der ist 1933 in Pittsburgh geboren und starb dann 2002 schon im September. Bei dem Namen John Constantine habe ich dann erst mal überlegt, ob vielleicht die Comicfigur, die es dazu gibt, irgendwie von dem inspiriert wurde, aber da gibt es wohl keine Verbindung.
Okay. Ja gut, als Comic-Fan wie du, ja, denkt man natürlich gleich, ob da eine Verbindung besteht, klar.
Ja, aber der Erfinder des Comics, der ist Engländer, der kannte den nicht.
Okay.
Unitas Familie ist aus Litauen in die USA eingewandert und sein Vater war selbstständiger Kohlenhändler, starb allerdings schon früh. Also entweder als er 4 Jahre war oder 5 Jahre war, da gibt es immer unterschiedliche Angaben. Seine Mutter Helen war daraufhin gezwungen, das Geschäft selber zu übernehmen, um ihn und die 3 Geschwister ernähren zu können. Als das aber nicht reichte, besuchte sie noch eine Abendschule, machte einen Buchhaltungskurs und während sie morgens in der Kohlenhandlung arbeitete und abends putzen ging, arbeitete sie noch nebenbei bei einem anderen Unternehmen als Buchhalterin.
Boah, Respekt.
Ja, also sie hat die durchgebracht. Und mit 8 Jahren musste Johnny Unitas ebenfalls schon in der Kohlenhandlung arbeiten und auch Kohle ausfahren.
Mit wie vielen Jahren?
Mit 8 Jahren.
Nein.
Ja,
also eine harte Kindheit.
Sehr auf hart. Jeden Fall. Das wird sich auch später zeigen, diese Härte, die er sich schon da früh angeeignet hat. Er selber spielte in einer kleinen katholischen Highschool später in seiner Geburtsstadt Football. Allerdings zunächst nicht als Quarterback, denn er war zu schmächtig. Erst eine Verletzung des Starters, des Quarterbacks auf der Position, zwang die Mannschaft dazu, ihn einzusetzen. Innerhalb einer Woche musste er sich in die Rolle einarbeiten und löste dieses Problem mit Bravour. Seine körperliche Entwicklung sprach allerdings zunächst nicht dafür, dass er Profisportler werden würde. Trotz Krafttrainings und mehr Ernährung brachte er es nur auf 65 Kilo bei 1,85 Meter.
Sehr wenig, gerade für so einen Leistungssportler.
Er war so ein bisschen ein Spargeltarzan. Und er hatte auch andere Auffälligkeiten. Er zog immer die Schultern so hoch, also es sah immer so aus, als wären die Schultern hochgezogen. Und er hatte extrem lange Arme. Hinzu kam, er hatte lange O-Beine. Das Ganze sah also etwas merkwürdig aus, wenn er sich so bewegte. Trotzdem war er ein guter Sportler. Nach der Highschool benötigte er allerdings ein Stipendium, da seine Mutter ja nicht die finanziellen Möglichkeiten hatte. Notre Dame, was sein Wunsch war, lehnte ihn ab. Pittsburgh bot ihm zwar ein Stipendium an, aber er schaffte leider die Aufnahmeprüfung nicht. Mit Hilfe seines Coaches bot ihm ein College in Louisville, Kentucky ein Stipendium an. Zufällig war der College-Coach von Louisville nach Pittsburgh gekommen und fragte Johnnys Highschool-Coach, ob er ihn vielleicht zum Flughafen fahren könnte. Und der nutzte dann die Gelegenheit und hat den Johnny bei dieser Fahrt gleich mitgenommen. Und so kam es dann, dass man ihm dieses Stipendium angeboten hat.
Das war dann Plan C oder D eigentlich für ihn. Hauptsache, er kam noch irgendwo unter.
Genau, denn das war auch kein gutes Team. Louisville war nicht gerade als Football-Uni bekannt. Und beim ersten Training auf dem Platz hat ihn der College-Coach dann auch erst einmal mit dem Wasserträger verwechselt, weil der so dünn war.
Oh Gott.
Aber es kam direkt am Anfang zu einer Knieverletzung des ersten Quarterbacks und einer Mandeloperation beim zweiten. Und deshalb kam er dann am 5. Spiel als Starter aufs Feld.
Schicksal.
Im ersten Spiel kamen 11 Würfe hintereinander von ihm an, was zu 3 Touchdowns führte. Allerdings verlor man im ersten Jahr noch viele Spiele, teilweise sogar gab es richtige Klatschen, weil die Defense äußerst schlecht war. Trotz seiner Leistung wurde Louisville also nie ein Top-Team. Er selber erhielt allerdings im College den Spitznamen The Golden Arm, denn er zeigte von 51 bis 54 herausragende Fähigkeiten als Quarterback. Während seiner 4 Jahre an der Uni erzählte er 245 Pässe, bei 2912 Yards, was zu dieser Zeit sehr viel war. Und er erzielte auch selber dann 13 Touchdowns. Man muss also sagen, Football war ja zu der Zeit noch überwiegend Laufspiel.
Ja, die haben ja kaum geworfen. Das war schon durchaus ein krasser Wert. Also.
Ja, also vor allem die Running Backs und die Fullbacks, die waren ja eigentlich die Stars, vor allem auch im College. Allerdings hatte Johnny Unitas von Anfang an die Fähigkeit, die Defense mit präzisem Passspiel auseinanderzunehmen beziehungsweise erkennen, wo die Schwächen sind.
Also Defense lesen ist ja schon mal für einen Quarterback ein sehr großes Plus, wenn man das schon mal kann.
Ja, man muss ja auch sagen, zu der Zeit mussten die ja vieles selber machen, weil ja es gab ja keine Kommunikation oder wenig, was gespielt werden sollte.
Außer wie du erzählt hast bei Paul Brown, der wollte ja am liebsten alles bestimmen von der Seite.
Ja, ja, gut. Ja, aber der war schon sehr speziell. Und Unitas zeichnet sich schon am College besonders für seine Härte aus. Er hielt den Ball immer unmittelbar, bevor er getroffen wurde. Was viele Quarterbacks ja nicht machen, die versuchen so schnell wie möglich den Ball abzugeben. Und wenn er keine Option fand, lief er auch selber und ging dabei voll in den Mann und nicht wie heute entweder out of bounds oder slidete, sondern er ging voll in den Mann, weil er ja teilweise sogar noch als Defense Back eingesetzt wurde nebenbei und auch für den Running Back als Block eingesetzt wurde.
Ja, die spielten ja noch ganz lange, bis in den 50er Jahren, teilweise offensiv und defensiv. Also nicht unbedingt die Quarterbacks, aber viele Spieler waren Two-Way-Players.
Ja, die mussten auf jeden Fall verschiedene Positionen auch können wurden da eingesetzt. Bei einem Spiel war es dann so, dass er nicht mal mehr seine Arme heben konnte und er musste aus seinem Shirt geschnitten werden. Vor allem die körperlichen Fähigkeiten von den Knights entwickelten sich während der College-Zeit gut. Trotz seiner Haltung, seinen O-Beinen, wurde er doch sehr schnell und das war für späteres Spiel, vor allem in der NFL, wichtig. Unitas entwickelt sich auch schnell zum Anführer des Teams. Bei einem Spiel, vierter Down, es fehlten 2 Yards und der Fullback Bill Pence, der war wesentlich älter und der eigentliche Star an der Uni, sagte zu ihm, gib mir den Ball oder ich gehe vom Feld. Darauf sagte Unitas,
was? Ja, du läufst mit dem Ball, wenn ich es sage.
Also als der Ball kam, täuschte er die Übergabe nur an und er warf einen Touchdown-Pass.
Da konnte der Typ auch nichts mehr sagen.
Nee, allerdings ist es so, dass der Fullback Pence und auch ein ehemaliger Quarterback während der Zeit am College tödlich verunglückte bei einem Verkehrsunfall. Er war mitternachts mit 2 Frauen und einer Menge Alkohol im Auto unterwegs und fuhr mit 128 Stundenkilometer durch eine Kurve.
Ja, kann schon mal schief gehen.
Ja, das hat auf den Unitas einen großen Eindruck gemacht. Und er hat es immer vermieden, viel Alkohol zu trinken, weil er immer daran denken musste, was den beiden passiert ist.
Verständlich.
1952 war es so, dass die akademischen Anforderungen für Colleges drastisch erhöht wurden. Das hieß, viele Spieler konnten kein Football mehr spielen am College, vor allem da in Louisville, und so verlor das Team 15 Spieler. Allerdings konnte United sich gerade so retten. Der war ja jetzt auch nicht gerade ein super Schüler. Der durfte weitermachen, allerdings gewann er mit dem Team nicht mehr viel. Und zudem verletzte er sich in seinem letzten Jahr 1954 und verlor dadurch seine Position als Starter. Damit war dann Unitas Profikarriere eigentlich schon beendet, bevor sie überhaupt angefangen hat. Aber 1955 hatte er Glück. Zunächst, die Pittsburgh Steelers wählten ihn in der 9. Runde des Drafts. Also sehr, sehr spät.
Dass sie ihn überhaupt ausgewählt haben, ein obskures College, das auch noch nicht erfolgreich war und wird er trotzdem überhaupt in den Draft aufgenommen.
Ja, allerdings zeigte sich schnell, dass man ihn mehr so als 4. Quarterback verpflichtet hatte, so nach dem Motto, schauen wir mal, ob der sich gegen irgendwen durchsetzen kann. Tatsächlich war es dann so, dass der Head Coach gar nicht auf ihn setzte und das war also schon in dieser Preseason der Fall. Und so kam es dann dazu, dass er schon in der Preseason seinen Vertrag verlor. Man schmiss ihn einfach raus. Er hat also nie ein Spiel für Pittsburgh gemacht.
Ziemlich brutal. Aber in der Rückschau bitter für Pittsburgh. Echte Fehlentscheidung. Aber wahrscheinlich ging das da nicht anders.
Ja, also der Coach hielt ihn einfach für zu dumm, um Spielzüge zu lernen und Ähnliches. Nee,
jetzt, ernsthaft? Das ist einer der...
Ja, das war so die Begründung.
Das war eine ziemlich dumme Potenzialanalyse, würde ich sagen.
Ja, das hat ihn richtig gewurmt. Da gibt's so eine Geschichte. Als ihm das mitgeteilt wurde, wäre er völlig ausgerastet in dem Büro von dem Trainer, der da um sich geschlagen und rumgebrüllt.
Der voll die Beleidigung auch.
Ja, aber man muss das so sehen, der hatte Angst um seine Zukunft, denn er hatte gerade seine Highschool-Liebe geheiratet und man plante gerade die Familiengründung. Und jetzt war das Geld halt weg, das man einfach eingeplant hatte. Also die Folge war, er musste seinen Bruder fragen, ob er als LKW-Fahrer in dessen Firma arbeiten konnte.
Also gar nichts mehr mit Sport, er musste also dann wirklich einen bürgerlichen Beruf erstmal antreten.
Ja, er war gedraftet, aber plötzlich stand er ohne jeglichen Vertrag. Das war damals womöglich, in der Preseason konnte man einfach das beenden und sagen, nee, tut uns leid, dich können wir doch nicht gebrauchen.
Allerdings war es dann so, der Bruder hat das dann abgelehnt und ihn ermuntert doch, andere Teams mal mit einem Brief anzuschreiben.
Nach anderen, also diese Story wird immer unterschiedlich erzählt. Der Highschool-Trainer sagt, er hätte für ihn einen Brief geschrieben. Der United sagt, er wäre selber auf die Idee gekommen. Also irgendwie ist es dann so gewesen, dass Briefe an verschiedene Teams gingen. Unter anderem erhielt auch Paul Brown von den Cleveland Browns diesen Brief.
aber der war gar nicht so ablehnend. Brown konnte ihn nur in diesem Jahr nicht gebrauchen, denn dort hatte noch der legendäre Quarterback Otto Graham seinen Vertrag nochmal um ein Jahr verlängert. Also tatsächlich gibt es einen Brief von Paul Brown, wo er dem United schreibt, wenn du nächstes Jahr noch keinen Job hast, komm zu uns, wir können dich gut gebrauchen.
Das wäre ein Traummatch gewesen, wenn das Team und der Quarterback zusammengekommen wären.
Ja, aber stell dir mal vor.
Das wäre echt der Hammer gewesen.
In dem Folgejahr kam ja der Jim Brown, der Running Back, der Super Running Back. Und dann hätten sie noch Johnny Unitas gehabt.
Mhm, Dream Team.
Dann wären sicher noch ein paar Titel dazugekommen. So hat das Ganze dann allerdings nicht geklappt, weil kein Team noch einen Platz für ihn frei hatte. Und so landete er bei den Bloomfield Rams, so einer semi-professionellen Team, das auf Schotterplätzen spielte. Und er verdiente da ganze $6 pro Spiel.
Aber man, irgendwie finde ich, man merkt, er will unbedingt noch in dem Sport drinbleiben und wenn er da erstmal spielen muss, in der Hoffnung, dass noch was geht, so klingt es zumindest.
Ja, er hat aber auch 6 Tage als Bauarbeiter in der Woche gearbeitet und er musste eigentlich gezwungen werden, in dieser Liga zu spielen. Und das hat sich dann auch gelohnt, denn im Folgejahr 1956 meldete sich Weep Eubank von den Colts und suchte einen zweiten Quarterback. Und der kannte den Johnny Unitas noch von dem Draft davor. Da waren die eigentlich irgendwie interessiert an dem, weil der ja gute Anlagen hatte.
Ja.
Und man lud ihn zu einem Probetraining ein. Aber Unitas war so abgebrannt, der musste sich das Fahrgeld leihen, um überhaupt dahin zu kommen.
Boah, war sein Bruder wahrscheinlich.
Genau. Im Probetraining hat er überzeugt und er schrieb dann einen Profivertrag bei den Colts. Und schon im 4. Spiel ersetzte er den ersten Quarterback, der sich im Spiel das Bein gebrochen hatte.
Also er hatte durchaus auch so glückliche Breaks dann, dass er da eine Chance bekam.
Ja, aber das Glück schien ihn dann schon wieder zu verlassen, denn sein erster Pass war direkt eine Interception und gleich ein Touchdown da des Gegners.
Nee, eine Pick 6 direkt, das ist echt ein krass schlechter Auftakt.
Beim zweiten Spielzug stieß er mit dem Running Back zusammen. Es kam zum Fumble, man verlor erneut den Ball.
Ist da voll der Slapstick, ist ernsthaft?
Ja, aber keine Sorge. Wenig später verlor man nochmal den Ball. Und man verlor insgesamt 27-58.
Oh nein.
Und zum allem Überfluss blieb dann nach dem Spiel der Mannschaftsbus noch auf einer überschwemmten Straße stecken. Also man hätte ja meinen können, das wird nix.
Aber oder hatten die keinen anderen Quarterback mehr außer ihm?
Ja, aber ja, keinen, den man einsetzen konnte. Also es gab noch einen dritten, aber der Trainer hielt an ihm fest. Und nach diesem Fehlstart überzeugte Unitas allerdings in jedem Spiel sozusagen. Er wurde also ein ganz souveräner Quarterback mit gutem Wurfarm. Und vor allem, dass er immer in der Schlussphase, wenn es um was ging, auch Punkte machte.
Klatsch. Das kann man nämlich nicht lernen. Das kann man immer, kann es nicht.
Aber insgesamt war das Team noch nicht gut genug und so drohte der Trainer, das Team wieder zu verlassen am Jahresende.
Also Weep Eubank wollte wieder gehen?
Ja, nee, der sollte gegangen werden, weil man ja so schlecht spielte. Man machte das vom letzten Spiel abhängig. Und dort lagen die Colts 17-12 zurück. Und zwar 15 Sekunden vor Schluss gegen die Washington Redskins. Und sie waren an der eigenen 47-Yard-Linie, aber Unitas sagte dann zu dem Tight End, wir machen keinen Spielzug. Lauf, Jim, der Ball wird da sein. Und tatsächlich kam dann der lange Pass und man machte einen 63-Yard-Touchdown.
63 Yards. Statement.
Dadurch war Unitas auf jeden Fall der Stammquarterback und auch der Trainer blieb. Und in der nächsten Saison ging es dann schon richtig aufwärts. Er wurde zum ersten Mal MVP. Und das Team gewann weitaus mehr Spiele als verlor.
Jetzt ging es nach oben.
Ja, jetzt ging es auf jeden Fall voran. Und Johnny Unitas wurde da auch so ein richtiger Star. Ne? Also er wurde natürlich von der Stadt geliebt, aber etablierte sich als der Top-Quarterback zu der Zeit. Und auch er war bekannt für die No-Huddle-Offense. Dass er halt, wenn es um was ging, keinen Spielzug, also irgendwie im Kreis ansagte, sondern man sich einfach an die Linie und er las sozusagen die Defense und er sagte dann an, was gemacht wird.
Ach so, verstehe. Mhm. Um ganz, ganz schnell reagieren zu können auch.
Genau. Also das Lesen der Defense, das war eine seiner größten Fähigkeiten. Also er war ja nicht unbedingt als der Ganzlinger bekannt, der so die megaweiten Würfe macht, obwohl er das auch konnte. Aber das war jetzt nicht so sein Hauptmerkmal. Aber er hatte halt die Fähigkeit, die Defense zu lesen. Und wofür er in der Öffentlichkeit vor allem bekannt war, das war seine Härte und seine Courage. Es ging dabei vor allem um das Einstecken von Hits. Man muss ja dazu sagen, wir sind noch in der Zeit, die nennt man so Deadball-Era. Also das war die Zeit vor den 70er Jahren, wo so die Regeln zum Schutz von Receivern und Quarterbacks aufgestellt wurden, also Mitte der 70er. Und hier durften die noch mit voller Härte angegangen werden.
War noch so ein bisschen freiwillig da, ne? Also man musste schon immer Sorge haben, dass die einen vielleicht sogar K.O. schlagen oder ja, nicht schlagen, aber dass man da Zähne verliert oder bewusstlos am Boden liegt nach so einem Zusammenprall.
Auf jeden Fall. Also eins der härtesten Spiele war am 13. November 1960 in Chicago gegen die Bears. United sagte einmal, dass der Inhaber George Halas den Spielern $500 angeboten hätte, wenn sie ihn aus dem Spiel nehmen würden.
Krass, das passt. Ich habe auch mal bei einem anderen Spieler gelesen, Chuck Bednarik, genannt Concrete Charlie, Beton Charlie, der hat also auch ganz hart, ist er zur Sache gegangen. Da gibt es also so einige, die wirklich ganz bewusst auch auf die Gegner gegangen sind, um die nicht zu verletzen, aber massiv auszuschalten. Passt dazu.
Also hier war das ähnlich, also auch bei den anderen Spielern. So wurde Gino Marchetti nach eigenen Angaben von zwei Bears festgehalten und sowohl am Knie getroffen als auch am Kopf.
Boah.
Also das war dann wohl Absicht.
Ja.
Aber das war erlaubt.
Ja, im Grunde schon. Es gab ja noch keine, diese Schutzregeln gab es in dem Sinne noch fast gar nicht.
Genau, also einer der Bears entschuldigt sich dann später und hat das dann auch bestätigt, dass der von dem Halas aufgefordert wurde. Also kurz vor Ende des Spiels war es dann so, dass der United zum einen von dem Linebacker Bill George unten an den Beinen festgehalten wurde und dass er sich nicht bewegen konnte und gleichzeitig schoss der Defense End Doug Atkins auf ihn zu und traf ihn voll am Kopf. Dabei wurde Uniteds Nase gebrochen und Blut floss raus und er sollte dann für den Rest seines Lebens eine entsprechende Narbe haben.
Boah.
Jetzt war es so, dass die Betreuer das Blut nicht stoppen konnten und die wollten dann Unitas auch vom Platz nehmen. Der wollte allerdings nicht. Der hat dann Schlamm vom Spielfeld aufgenommen, das dem Lineman aus seinem Team gegeben und der hat ihm das dann in die Nasenlöcher gestopft. Und er hat dann weitergespielt. Es war 17 Sekunden vor Schluss und er warf dann noch einen 37-Yard-Touchdown-Pass. So hat das Team dann noch das Spiel gewonnen. Allerdings war es dann so, dass durch die Verletzungen er auch im nächsten Spiel nicht spielen konnte und so wurde dann die Chance auf die Meisterschaft, die war dann verloren.
Also es hing dann schon an ihm und an seinen Fähigkeiten, den Gegner zu lesen. Also ohne ihn waren die nicht erfolgreich genug.
Nee, und das hat ihm halt auch diesen Ruf als so der härteste Quarterback im Geschäft so eingebracht. Und das gilt halt als seine größte Fähigkeit, dass er sowas einstecken konnte und dann immer noch und irgendwie dann Leistung abliefern konnte. Ja, berühmt wurde United vor allem aber durch die Meisterschaft 1958. Da starteten die Colts sehr dominant mit 6 Siegen in Folge und vor allem gab es einen 56-0 Sieg gegen die Green Bay Packers.
Ja, das war eine der schlechtesten Saisons von Green Bay. Das war bevor Vince Lombardi dahin kam.
Ja, und beim Stand von 28-0 verletzte dann ein Verteidiger der Packers den am Boden liegenden United, indem er auf ihn sprang.
Wie bitte?
Ja, er erlitt dadurch mehrere Rippenbrüche und eine Lungenpunktion.
Mega brutal. Das klingt auch nach einer gewissen Absicht.
Ja. Ja, der hat sich später dafür gerecht, indem er mal bei einem Spiel diesem Verteidiger den Ball mit voller Absicht ins Gesicht geworfen hat.
Ja, wie du mir, so ich dir.
Da sieht man natürlich auch, wie hart die Spiele zu der Zeit waren.
Ja, richtig brutal.
Jetzt hätte man ja denken können, okay, jetzt ist er ja dauerhaft erstmal raus aus der Saison.
Ja, also Rippenbrüche und Lungenpunktion, glaubt, da würde hier in der Bundesliga keiner mehr aufstehen.
Ja, aber er hat nur ganze 2 Spiele ausgesetzt und im 3. Spiel hat er dann schon wieder mit einem besonders angefertigten Rippenschutz gespielt.
Nein, ernsthaft?
Krass. Ja, das hat natürlich die Mitspieler besonders motiviert, ne, auch ihn zu schützen. Insgesamt gewannen die Colts in der Saison 9 von 12 Spielen. Und am 28. Dezember 1958 trafen die Colts im Endspiel auf die New York Giants, die Cleveland Browns geschlagen hatten. Was das Besondere war, weil ja die Browns die letzten 6 Jahre zuvor 4-mal Meister geworden sind. Und das war natürlich eins der Top-Teams und die hatten ja auch diesen Running Back Jim Brown. Aber es hat nicht gereicht. Das Endspiel fand dann also im Yankee Stadium statt. Das war damals noch für Footballspiele offen.
Bis in die 60er Jahre haben auch die New York Giants im Yankee Stadium als Heimstadion gespielt, also noch lange Jahre.
Auf jeden Fall war es ja dann ein Heimspiel für die Giants. Allerdings war das Spiel nicht mal ausverkauft. schauten allerdings 45 Millionen Amerikaner am Fernsehen zu, was zu dem Zeit absoluter Rekord war. Und das lag vor allem daran, dass das genau die Zeit zwischen Weihnachten und Silvester war, wo die Leute halt zu Hause blieben. Und das waren mehr Zuschauer als bei irgendeinem anderen Sportevent zu der Zeit. Und dieses Spiel, das hatte ich ja schon mal in meiner ersten Folge geschildert, hat die NFL für immer verändert. Das machte halt Football zu einem Fernsehsport. Und deshalb wird das heute immer noch als The Greatest Game Ever Played bezeichnet.
Ja, das war, glaube ich, der Anfang, dass die NFL Stück für Stück Baseball als das Spiel in den USA abgelöst hat.
Genau. Allerdings, so großartig war das Spiel an sich nicht, sondern es war eigentlich das Gegenteil. Es war so ein Low-Score-Game. Im ersten Viertel verlor United nach einem Sack den Ball an der 37-Yard-Linie. Aber im nächsten haben die Giants direkt wieder den Ball verloren. Es war also mehr so eine Abwehrschlacht. Aber insgesamt gab es keine Punkte. Dann hatten die Colts endlich mal die Möglichkeit, ein Field Goal zu schießen, aber auch dieser Schuss wurde geblockt. Im Gegenzug trafen dann die Giants durch ein Field Goal und es stand 3-0. Also wirklich wenig Punkte.
Aber spannend war es ja.
Auf jeden Fall. Und es ging mit den Fehlern dann einfach auch weiter. Im zweiten Viertel verlor der Running Back der Giants, Frank Gifford, kurz vor der Endzone den Ball und fumbelte diesen, was jetzt dazu führte, dass der Running Back der Colts ihn aufnahm und dann einen Touchdown erzielte. So stand es dann auf einmal 7-3 für die Colts. Danach gab es wieder einen langen Drive, der auch ebenfalls zum Touchdown führte, und so stand es 14-3. An sich ist relativ eindeutig, die Colts führten, das war Halbzeit. In der zweiten Halbzeit ging es dann ähnlich weiter. Die Colts hatten die Möglichkeit, kurz vor der Endzone einen Touchdown zu erzielen. Sie wurden geblockt. Man dachte jetzt, okay, man macht ein Field Goal, damit man souverän 17-3 in Führung ging. Das wären dann 14 Punkte Vorsprung gewesen. Allerdings jetzt versuchte man gar kein Field Goal zu schießen, sondern man ging auf den Touchdown und dies misslang. Das führte dann dazu, dass die Giants den Ball bekamen und einen Touchdown erzielten. Danach erzielten sie erneut einen Touch und auf einmal stand es 17-14 für die Giants.
Also jetzt passiert richtig viel, jetzt passiert da richtig was.
Ja, jetzt geht's halt weiter und den Colts gelang einfach nichts. Kurz vor der Two-Minute-Warning wurde der Running Back der Giants im dritten Down direkt an der eigenen 40-Yard-Linie getackelt. Es reichte nicht zum First Down und Marchetti brach sich dabei allerdings das Bein und musste ausscheiden. So kam es also dazu, dass die Giants den Ball nochmal panten mussten und 116 Sekunden vor Schluss lagen die Colts 17-14 zurück. Allerdings, jetzt kam Johnny Uniteds großer Moment. In dem berühmten Two-Minute-Drill des Johnny Uniteds erklärte er seinen Mitspielern, wir haben 86 Yards, 2 Minuten Zeit, also an die Arbeit. Und sofort ging er da dran an die Line of Scrimmage und mit dieser No-Huddle-Offense legte er los. In 5 Versuchen, bei denen er 5-mal warf und 4 Würfe anbrachte, schaffte er es an die 13-Yard-Linie. Und 7 Sekunden vor Schluss erzielte man dann noch das entscheidende Field Goal zum Ausgleich.
Das war auch voll ungewöhnlich in der Zeit, diese Abfolge von Pässen, da war der echt in der Zeit voraus in der NFL.
Ja, hat die ganze Verantwortung halt auf sich genommen. Ne? Und das war dann das erste Endspiel, das in die Overtime ging. Viele Zuschauer wussten gar nicht, was jetzt überhaupt los ist und wie es weitergehen sollte.
An die Vorstellung, du guckst das Spiel damals an und du weißt vielleicht noch gar nicht, was überhaupt passiert, wenn es unentschieden bleibt. Also total die Spannung.
Ja, vor allem, es war ja das erste große landesweite Endspiel, das übertragen wurde. Und dann hast du direkt noch so eine Overtime. Und damals...
Also ein Glücksfall für die NFL.
Ja, auf jeden Fall. Und es war ja damals so, dass diese Regel galt, die erst 2022 geändert wurde, dass der den ersten Touchdown erzielt, automatisch direkt gewonnen hat und der andere gar nicht mehr den Ball bekommt.
Ja, stimmt, 22, da war was. Von wegen, ist wäre ungerecht, das müsste man ändern. Ne?
Genau, und das war ja dann im Super Bowl 2023, ja, kam es ja auch zur Overtime zwischen den Chiefs und den 49ers. Und da war es das erste Mal anders. Hier im Spiel war es dann so, die Giants bekamen den Ball, doch nach 3 Versuchen, der Ball wurde gepantet. United machte da weiter, wo er am Ende aufgehört hatte. In 13 Versuchen schaffte er 80 Yards, als die Colts an der 8-Yard-Linie dann standen. Und dann geschah das Undenkbare. Unmittelbar, bevor der Wurf an die 8-Yard-Linie ankam, ging das Fernsehbild aus.
Nein, nein.
45 Millionen Zuschauer sahen schwarz.
Nicht ernsthaft. Allein die Vorstellung ist Horror. Nein, wirklich? Ja, und dann?
Es war halt so, die Tribüne, auf denen die Colt-Fans standen, die war derart in Schwung geraten, dass dadurch das Übertragungskabel rausgerissen wurde. Und die Colts hatten allerdings unabhängig davon, man bekam ja das zu der Zeit gar nicht mit, was im Fernsehen übertragen wird oder nicht. Die nahmen dann Timeout und als United wieder aufs Feld ging, war das Bild immer noch nicht da. Was die Spieler und Schiedsrichter allerdings ja halt nicht wussten. Und bevor der Spielzug begann, rannte plötzlich ein Mann aufs Spielfeld in Richtung Unitas. Die Polizei rannte sofort hinterher, stellte diesen und legte diesem dann Handschellen an. Und wie sich später herausstellen sollte, handelte es sich dabei um einen NBC-Mitarbeiter, der verhindern wollte, dass man loslegt, bevor das Bild wieder da ist.
Ach, der hat das extra gemacht, um das Ganze zu verzögern.
Der hat sich geopfert.
Ach, Gott.
Also diese Unterbrechung reichte dann, denn als das Bild wiederkam, warf Unitas gerade einen riskanten Pass an die 1-Yard-Linie. Obwohl sein Trainer extra ein Laufspiel angesagt hatte, warf er den Ball, statt ihm dem Fullback zu geben. Doch danach war es dann halt so, an der 1-Yard-Linie, der Fullback lief durch und man erzielte den entscheidenden Touchdown. Die Colts hatten 23-17 gewonnen und alle hatten es gesehen.
Dramatisch. Und genau, vor allem Letzteres. Das ist, glaube ich, echt eins der legendären Spiele in der NFL-Geschichte.
Ja, das hat sich für viele der Generation total eingebrannt. Ne? Also dieses, dass das Bild wegging und dann zum entscheidenden Zeitpunkt doch wieder da war.
Das ist wie ein Wunder geradezu für den Fernsehzuschauer gewesen.
Danach war es dann so, es gab auch direkt Interviews direkt auf dem Spielfeld und dann hat ein Journalist den Unitas gefragt, ob das mit dem Wurf an die 1-Yard-Linie nicht so riskant gewesen wäre und warum man den nicht dem Running Back gegeben hätte, darauf der Unitas. Wenn man weiß, was man macht, kassiert man auch keine Interception. Ja, im Folgejahr gelang der Mannschaft dann nochmals der gleiche Erfolg. Wieder gegen die Giants. Diesmal gewann man souverän 31-16. Und erneut war Unitas der überragende Mann auf dem Platz. Er erzielte 264 Yards durch Pässe und er hat selber einen Touchdown erlaufen. Er wurde natürlich auch in dem Jahr dann wieder MVP. Aber in den folgenden Jahren ging es dann bergab für die Colts. 1960 bis 63 zogen die Colts nicht mehr ins Playoff ein, vor allem aufgrund vieler Verletzungen. Denn die 60er Jahre gehörten vor allem am Anfang den Green Bay Packers mit ihrem Trainer Vince Lombardi und dem Quarterback Bart Starr. Und 1962 übernahm dann Don Shula als Trainer, der ist ja auch sehr berühmt.
Stimmt, der war da bei den Miami Dolphins später.
Genau.
In der Saison 72, wo die alle Spiele gewonnen haben. Aber sorry, das nur am Rande.
Im Jahr 64 zog Unitas mit den Colts dann zum dritten Mal ins NFL-Final ein, aber man verlor 27-0 gegen die Cleveland Browns mit Jim Brown, der dort seinen einzigen Titel errang. Aber Unitas wurde in diesem Jahr erneut zum MVP gewählt. Das war dann sein dritter MVP-Titel. Ab Mitte der 60er Jahre litt Unitas dann aber an dauernden Armschmerzen. Er hatte also viel Ausfallzeiten und bis 1967 ging es dann wieder ein bisschen bergab. Aber 67 kam er zurück und wurde nochmals MVP. Allerdings war es so, dass er sich erneut vor den letzten drei Spielen verletzte und er spielte dann trotz dieser Verletzung und warf in drei Spielen 8 Interceptions. Und dadurch haben sie dann die Playoffs doch verpasst.
Natürlich doch besser nicht gespielt, aber wie du ja gesagt hast, der war ja so hart im Nehmen, der wollte auch dann
spielen. Ja, der wollte das auf jeden Fall. Durch diese Verletzung war es dann allerdings so, dass er dann im Folgejahr in der Saison 68 erstmal gar nicht spielte. Aber das Team kam erneut ins Finale und MVP wurde der Ersatzquarterback Earl Morrill. Auch das habe ich ja schon mal geschildert. Man kam ja ins Finale gegen die New York Jets mit Joe Namath und
I guarantee it.
Genau. Das ging ja auch in die Geschichte ein und so war es ja so, dass in dem Finale der Johnny Unitas fast gar nicht gespielt hat. Und leider war es ja so, dass dieser Earl Morrill leider kein katastrophales Spiel abgeliefert hat, obwohl er ja so gut war in der Saison. Aber da gelang ihm dann nichts und Johnny Unitas wurde ja dann kurz vor Ende noch eingewechselt, erzielte ja auch noch Punkte. Aber es war halt zu spät und er hat dann später immer gesagt, wenn er früher eingewechselt worden wäre, dann wäre es vielleicht anders gelaufen. Aber das war auch, glaube ich, ein bisschen mehr Frust.
Klingt nach Frust auch. Aber es wäre natürlich auch so aus historischer Sicht total spannend gewesen, Namath gegen Unitas und dann auch noch beide voll gesund und dann bei vollen Kräften, aber ja.
Der Joe Namath hätte sich das auch gewünscht, denn der Johnny Unitas war sein großes Vorbild.
Es hätte ja nur wirklich genial gepasst, aber leider, tja, war nicht.
Aber 1971 kam er nochmal in den Super Bowl, denn das war ja schon nach dem Merger.
Stimmt, ab 70 war der Merger, ganz genau.
Und man hatte dann vor dem Super Bowl die Oakland Raiders besiegt und man traf dann auf die Dallas Cowboys und man gewann 16-13. Auch einer der eher schlechten Super Bowls.
Aber gewonnen.
Gewonnen ist gewonnen. Und auch da warf er nochmal einen Touchdown-Pass. Allerdings musste er früh ausgewechselt werden, weil er eine Rippenverletzung durch einen Hit erlitten hat. Und das war dann zwar nochmal ein Titel für ihn, aber er hat dann später gesagt, also mit dem besten Team, mit dem er je gespielt hat, hätte er verloren gegen die Jets. Und mit dem schlechtesten Team, in dem er je gespielt hätte, hätte er den Titel nochmal gewonnen.
Guter Spruch.
Das war dann auch schon fast das Ende seiner Karriere. Und in den Jahren 70 und 71 änderte sich auch so das Verhältnis zwischen dem Eigentümer Rosenblum und der Stadt Baltimore. Also es gab Streit um Fantickets, um Kosten für Renovierungen im Stadion. Und die Stadt wollte sich nicht so richtig beteiligen oder der verlangte zu viel. Und dann war es so, dass der Besitzer der LA Rams, der Dan Reeves, der ist ja ewig lang der Besitzer der Rams war, der bat den Rosenblum 1971, falls ihm gesundheitlich etwas zustoßen sollte, dass er die Rams übernehmen solle. Und tatsächlich war es so, der starb 71 im April.
Nein.
Und der Rosenblum wollte natürlich diesen Wunsch erfüllen und fasste dann einen Plan. Er brauchte einen Mann, der die Rams kaufte, um sie dann gegen die Colts einzutauschen. Das war dann sogar steuerfrei für ihn. Das war also eine Win-Win-Situation.
Coole Geschichte. Wie ging das aus? Kam es dazu?
Ja, er heuerte Joe Thomas an. Der wurde gerade von den Dolphins gefeuert und er wollte gerne General Manager bei den Colts werden. Und der kannte einen Robert Irsay und der war ein Klimaanlagenhersteller und war besonders bekannt für seine cholerische Ader. Und der kaufte dann die Rams und tauschte sie dann mit dem Rosenblum gegen die Colts.
Das ist aber eine echt obskure Geschichte, aber total spannend.
Ja, und so kam es dann halt, dass jetzt halt ein ganz neuer General Manager drin war, dieser Thomas. Und der wollte das Team 1972 total umbauen. Und eine Ansage von ihm war an den Trainer: Unitas spielt hier nie wieder. Also er wollte ihn loswerden.
Sehr undankbar.
Ja, er hatte dann auch gleich im ersten Jahr die halbe Mannschaft rausgeschmissen. Also im Grunde wollte er alle Alten loswerden, was ganz Neues aufbauen.
Sein eigenes Ding machen.
Genau, aber Unitas hat noch ein Spiel gemacht am 3. Dezember 1972. Da sollte er eigentlich auch nicht spielen, aber der Quarterback verletzte sich und United ging aufs Feld. Die Fans jubelten und gleichzeitig flog ein kleines Flugzeug über das Stadion mit der Aufschrift, oder mit so einem Banner hinter dem Flugzeug: Unitas We Stand.
Cool.
Und gleich bei seinem zweiten Versuch warf der Unitas wieder einen langen Pass über 60 Yards zum Touchdown.
Nein, es ist ja wie Hollywood.
Ja, er verabschiedete sich also nochmal mit einem großen Auftritt und tatsächlich wechselte er dann nochmal offiziell zu den San Diego Chargers. Aber dort beendete er direkt nach einer Saison, wo er auch kaum gespielt hat, seine Karriere.
Konsequent.
Während seiner Laufbahn erzielte United in 18 Spielzeiten in der Regular Season 290 Touchdown-Pässe, 253 Interceptions allerdings auch. Und er erzielte als erster einen Raumgewinn von mehr als 40.000 Yards. Und das hielt noch relativ lange. Er ist immer noch ziemlich weit vorne in den Rekordbüchern heutzutage.
Ich glaube, der Name ist auch in den amerikanischen Medien, taucht er immer mal wieder auf.
Und er hielt auch den Rekord für die meisten Spiele in Folge mit je einem Touchdown-Pass. Nämlich zwischen 1956 und 1960, jedes Spiel. Und der wurde allerdings 50 Jahre später von Drew Brees 2012 gebrochen.
Aber 50 Jahre später erst.
50 Jahre später.
Das zeigt, wie einmalig diese Leistung ist, aber spricht auch sehr für Drew Brees.
Ja, privat war es halt so, der Unitas war zweimal verheiratet, hatte 8 Kinder. Er lebte dann in Reno, Nevada und nach seiner Karriere arbeitete er in der Wirtschaft, betätigte sich so als Berater auch für andere Firmen, war mal Moderator im Fernsehen, was man halt so macht. Und er hatte auch eine Rolle in dem Film An jedem verdammten Sonntag.
Ach, ich erinnere mich. Es war ein echt richtig guter Film. Mit Al Pacino, ne?
Ja, und auf jeden Fall wurde er danach auch in die Hall of Fame natürlich aufgenommen. Allerdings war es dann so, dass das als Geschäftsmann war er nicht so erfolgreich wie als Quarterback und musste dann 91 sogar Insolvenz anmelden. Und er litt sehr stark unter seinen Verletzungen, die er in seiner Karriere erlitten hat. Der konnte später nicht einmal mehr den rechten Arm anheben oder auch nur eine Tasse oder ein Glas in die Hand nehmen.
Ganz schöner Preis, den er zahlen musste für seine Toughness.
Ja, er hat sich dann in den 90er Jahren dazu durchgerungen, Operationen durchführen zu lassen und hat dafür einen Antrag bei der NFL auf Verletztenleistungen gestellt. Das kann man auch immer noch.
Ich hoffe, die haben dem stattgegeben.
Nein.
Ich jetzt mal.
Man hat das abgelehnt, und zwar, weil er eine Frist versäumt hätte.
Ist doch total Kleingeist, das ist ja wohl nicht.
Er hätte bis zum 55. Lebensjahr das anmelden müssen.
Klingt eher nach Deutschland, wenn ich das so sagen darf.
Am 11.09.2002 verstarb er dann. Schauen wir aber auch nochmal auf die Baltimore Colts. Für die ging es von 72 bis 83 stetig bergab. 1984 entschied dann der Eigentümer der Colts, das Team in einer Nacht- und Nebelaktion, wortwörtlich, nach Indianapolis zu verlegen. Indianapolis hatte dem Colts-Eigentümer ein lukratives Angebot gemacht.
Dieser Robert Irsay ist das, ne?
Und die Stadt hat allerdings davon erfahren und die hat dann versucht, ein Gesetz zu erlassen, um den Umzug zu verhindern.
Boah, wie peinlich das Ganze.
Ja, da die haben sich auf Oakland bezogen, denn die hatten es einmal geschafft, durch so ein Gesetz einen Umzug der Raiders zu verhindern.
Ja, die wollten doch nach Los Angeles.
Ja, das haben sie ja später dann auch geschafft. Ja, aber bevor es zu diesem Gesetz kam, kam eine verschneite Nacht am 29.03.1972, in der dann heimlich eine Reihe von LKWs eines Umzugsunternehmens anrollte und alle beweglichen Dinge des Vereins mitnahm nach Indianapolis. So war von heute auf morgen, waren die Colts verschwunden.
Unwürdig. Und auch für Baltimore total schade. Denn die haben ihre Colts ja total unterstützt.
Ja, vor allem der Unitas und die Einwohner, die waren außer sich und entsetzt. Und der Unitas hat dann jegliche Verbindung zu dem späteren Franchise der Indianapolis Colts abgebrochen. Und der fühlte sich halt Baltimore so zugehörig. Das war halt auch ein Riesenschock für Baltimore. Die hatten dann halt nur noch die Orioles.
Ja, noch Baseball. Denn die Baltimore Bullets, das war ja das NBA-Team, die sind nach Washington abgedampft und waren dann die Washington Bullets, jetzigen Washington Wizards.
Naja. Ja, 1996 war es dann allerdings wieder so, es kam eine neue Franchise nach Baltimore, die Ravens. Und da, die haben den Platz bekommen, den dann die Cleveland Browns verloren hatten. Denn dort hatte man sich ja entschieden, 1995 aus Cleveland umzuziehen.
Fand ich auch schlimm damals.
Also
so eine Einheit.
Ja, vor allem ein Tradition-Team wechselt in die Stadt von einem anderen Team.
Ich fand das damals ganz, ganz schlimm, weil ich beide Vereine eigentlich gut fand, Colts und Browns, wegen der Tradition und dann sowas.
Ja, der übrigens der Name Ravens, weißt du, wo der herkommt?
Nee, das habe ich nie gehört.
Von Edgar Allan Poe. Da gibt es einen...
Ach, der Rabe.
Der Rabe.
Oder?
Ja, denn ja. Edgar Allan Poe ist in Baltimore gestorben.
Auf die Idee muss er erstmal drauf kommen.
Ja, aber fand ich jetzt auch so einen netten Fun-Fact. Also nicht nur wegen seiner sportlichen Erfolge, sondern auch so wegen seinem Verhalten wird Unitas heute immer noch als einer der größten Quarterbacks aller Zeiten bezeichnet. Und er war halt so der erste Football-Superstar im Fernsehzeitalter. Und er war für viele sowas wie Captain America, so eine Institution, aber vor allem auch wegen seiner Art, der war halt skandalfrei. Und ich möchte noch so eine Anekdote über seinen Charakter erzählen, die wird in verschiedenen Büchern auch so wiedergegeben. Ernie Accorsi war zu seiner Zeit ein junger PR-Mann bei den Colts. Und als er Unitas einmal traf, bat er ihn um einen Gefallen. Unitas sagte dann, nein. Als Accorsi dann gerade gehen wollte, sagte Unitas, du wirst hier nie etwas erreichen, wenn du das erste Nein als Antwort akzeptierst. Das hat er sich dann zu Herzen genommen und der Accorsi wurde dann später Geschäftsführer mehrerer NFL-Clubs. Also er wurde sehr erfolgreich. Und beim letzten Spiel von Unitas bei den Colts hat der Accorsi von der NFL Hall of Fame den Auftrag bekommen, das Trikot von Unitas zu holen, direkt vom Spielfeld. Und dann hat der Unitas zu ihm gesagt, ich will nicht, dass du ihnen das gibst. Ich besorge dir ein anderes, das ich auch schon mal angezogen habe. Das merken die eh nicht, den Unterschied. Ich möchte, dass du mein Trikot behältst. Und 1982, als sie ewig nichts mehr miteinander zu tun hatten, wurde der Accorsi gerade von seiner Frau verlassen, war alleine. Es war Thanksgiving, ohne Familie. Und plötzlich kriegt er einen Anruf von den Johnny Unitas. Der hatte das gehört. Und der hat ihn dann gefragt, was machst du denn heute? Und da sagte der Accorsi, ja, ich esse im Country Club. Und der so Unitas, nein, nein, du isst bei mir und meiner Familie. Und dann sagt der Accorsi, ja, aber ich habe schon meine Mutter eingeladen. Dann sagt der Unitas, ach, die kommt auch mit zu uns.
Mega.
Und das Gleiche hat er dann Weihnachten wieder für die beiden gemacht. Wirkt auch so ein bisschen so wie so eine Story zu der Zeit, also dass Leute sie so Charakter haben.
Der hat also echt Charakter.
Genau.
Kann man nicht anders sagen.
Ja, das war jetzt meine kurze Geschichte über die Baltimore Colts und Johnny Unitas. Vielleicht für die, die es interessiert, es gibt noch einen Film, American Diner von 1982. Da kommen die Baltimore Colts auch vor. Wir haben ja schon mal über den Film gesprochen.
Ja, wir kennen den ja beide. Also, oder haben uns beide wieder daran erinnert, dass wir ihn mal gesehen haben.
Genau. Ist ja so ein Comedy-Film, der so ein bisschen das vorweggenommen hat, was später so Serien wie Cheers oder Seinfeld oder Friends. So ein Film, wo Leute sich treffen und über irgendwas reden, ohne große Story.
Also einfach ein bisschen Hangout und Bullshit reden und ja, das ist dann irgendwie, das ist witzig.
Ja, und einer von denen, der hat eine Verlobte und der macht die Hochzeit davon abhängig, dass die sich in einem Sportquiz, wo es vor allem um die Baltimore Colts, seine Leidenschaft, beweisen muss. Und nur wenn sie genug Fragen beantwortet, dann wird er sie heiraten. Aber nachher heiratet er sie doch, auch wenn sie nicht alle Fragen beantworten konnte.
Totaler Colts-Nerd. Aber das kommt so gut rüber in dem Film. Sollte man sich, also wer eine Ader für sowas hat, kann ich nur sehr empfehlen, irgendwie streamen, mal angucken.
Genau, dabei fällt mir ein zur Literatur. Ich habe ja das Buch, was du ja auch schon gelesen hast, When the Colts Belong to Baltimore von William Gildea. Und ich fand, das war bisher das schönste Buch, was ich über Football gelesen habe. Weil der Autor erzählt seine eigene Geschichte von sich und seinem Vater und gleichzeitig zu der gemeinsamen Leidenschaft zu den Baltimore Colts. Also die, wie er als Kind mit der Gründung der Colts aufwächst und mit seinem Vater so ziemlich jedes Heimspiel besucht, egal ob die gut oder schlecht waren. Und ich.
Ja, es war eben ihr Team.
Ja, auf jeden Fall. Und man kriegt vor allem ganz viel mit, wie die 50er Jahre in so einer mittelgroßen Stadt waren. In einer Stadt, die sich so mit ihrem Team identifiziert und auch wie nah die Leute den Spielern zu der Zeit kamen. Das war halt einer von denen. Das ist so ein bisschen wie im Fußball bei uns in der Bundesliga. Da waren die Leute und die Spieler noch viel näher aneinander dran.
Hat mich sehr stark an die Brooklyn Dodgers erinnert, die zu der Zeit ja dann auch noch in New York, nee, stimmt nicht, die sind nur bis 57 in New York gewesen. Aber da gibt es auch ein Buch, The Boys of Summer, über diese Brooklyn Dodgers der 50er Jahre. Und da habe ich so ein ähnliches sentimentales Gefühl beim Lesen gehabt wie bei dem Buch.
Ja, also hier kommt natürlich auch diese Trauer dann nochmal so richtig rüber, als das Team dann in der Nacht- und Nebelaktion verschwindet. Selbst die Buchstaben an der Zentrale und am Stadion wurden abgeschraubt. Also
total unwürdig, wirklich.
Ja, also kann man auch nicht verstehen.
Das trifft natürlich so einen Menschen dann total, das war ja seine Kindheit auch, die abgeschleppt haben da.
Ja, auf jeden Fall. Also das
und was er mit seinem Vater gemeinsam erlebt hat, also das war schon ein Tiefschlag. Aber es kommt echt gut rüber in dem Buch.
So, dann sind wir mal gespannt, was du dann als nächstes wieder berichten wirst.
Ich werde jetzt sehr stark daran arbeiten, den Weg zur Bundesliga zu beenden. Wir sind ja bereits im Jahr 1960 angekommen und wir haben es nicht mehr lange, es sind noch 3 Jahre. Und das werden wir jetzt in Kürze auch, oder werde ich erzählen.
Das war unsere heutige Folge. Wir würden uns sehr über euer Feedback zu unseren Folgen freuen.
Sollte also jemand Anmerkungen, Ideen oder auch Fragen haben, könnt ihr diese gerne per Mail an feedback@sportarchiv.com senden oder auf unserer Website hinterlassen oder über Instagram oder Facebook. Gerne könnt ihr auch Themenvorschläge machen.
Natürlich würden wir uns auch über positive Bewertungen bei den bekannten Review-Möglichkeiten wie Apple Podcast freuen. Sollte uns jemand unterstützen wollen, kann er dies gerne durch Überweisung auf das auf unserer Webseite angegebene Konto tun. Also, vielen Dank fürs Zuhören.